Einen schönen guten Morgen. Wir sind im Februar angekommen, 5. Februar, Freitag. Liebe Investorinnen, liebe Investoren, heute möchte ich 7 Ihrer Fragen beantworten. Und auch für die Zukunft gilt, bitte unter dem YouTube-Videobeitrag in die Kommentierungen stellen Sie doch Fragen, die Sie gerne beantwortet hätten. Und die Leser dieser Fragen, bitte liken Sie die Fragen, die Ihnen besondere, bei denen Sie eine besondere Priorität empfinden. Und wir werden danach versuchen herauszufiltern, welche Fragen wir dann demnächst beantworten. Und zwar machen wir das ja querbeet, nicht nach gewissen Kategorien oder große Fragen, kleine Fragen, sondern alles, was Sie bewegt. Seien Sie aber bitte nicht böse, wenn das nicht gleich alles beantwortet wird. Aber im Laufe der Zeit kriegen wir es schon hin. Gut, ich habe mal heute, wie gesagt, 7 Stück. Fangen wir mit Immobilien an. Die Frage kam auf von einem unserer Zuschauer, der überlegt, ob er für Eigenbedarf eine Immobilie erwerben soll. Seit 3 Jahren wartet er auf einen Rückgang der Preise. Ist da eine Blase? Ist generell das anzuraten? Ja oder nein? Also das Thema Immobilien und Eigenbedarf. Eigennutzung der Immobilie. Ja, das ist natürlich so allgemein sehr schwer zu beantworten. Und in einem YouTube-Video im Januar habe ich ja auch berichtet, dass es Menschen gibt, die sogar ein Leben lang oder über lange Perioden ihres Lebens im Hotel wohnen. Es hängt natürlich sehr davon ab, in welchen Lebensverhältnissen sie ihre Existenz zu bringen, was für einen Beruf sie haben und so weiter und so fort. Generell gilt aber über alle Länder der Welt hinweg, und Sie wissen ja, dass ich selber in meinen jüngeren Jahren in vielen Ländern der Welt gearbeitet und gelebt habe und das von daher recht gut beurteilen kann. Es ist von einem unschätzbaren Vorteil, wenn Sie eines Tages, wenn Sie älter sind, schlicht und einfach über Ihr Eigentum, in dem Sie leben, verfügen können, und zwar frei. Und entscheidend ist sogar unbelastet, weil dann haben Sie, abgesehen von Nebenkosten dieser Immobilie, die zum Teil ja sehr hoch sein können, also wenn Sie in einem Apartmenthaus an der Park Avenue wohnen, dann sind die Nebenkosten so hoch wie in Deutschland die ganze Miete für ein Haus und noch viel höher, weil das Tiefgaragen, Wachdienst, Hausmeister, Fahrstuhlmeister etc. etc., Putzdienst etc. und so weiter, Versicherungen und so weiter und so fort. Auf der anderen Seite können Sie aber auch auf einer privat genutzten Immobilie sehr wenig Nebenkosten haben, wenn Sie ein einfaches Einfamilienhaus haben und auf gewisse Dinge auch bereit sind zu verzichten. Also der entscheidende Punkt ist, dass natürlich dieses Gefühl, von niemand abhängig zu sein, dass man also nicht, wenn Sie dann 83 Jahre alt sind, plötzlich eine Kündigung ins Haus flattert und Sie dann doch arg nervös macht, weil Sie vielleicht nicht mehr so fit sind. Das ist schon ein großer Vorteil. Und genauso natürlich das Ergebnis, dass eines Tages so eine Immobilie unbelastet ist, dass Sie da schalten und walten können, wie Sie wollen, dass Sie da, ich weiß nicht was, die Fenster zunageln, ja, oder einen ganzen Teil einfach dicht machen, weil sich die Heizung nicht mehr leisten können oder auf eine Mieteinnahme unten im Souterrain einfach verzichten und sagen, da habe ich keine Lust mehr zu. Das können Sie alles machen, wenn Sie die Bank nicht anruft und sagt, was ist denn hier mit der Tilgungsrate? Also für manche Menschen ist so ein Modell, schließlich eines Tages in einer Wohnung zu sitzen oder in einem großen Haus und zu sagen, wunderbar, jetzt brauche ich nur noch Strom, Wasser, Gas, Essen, Krankenversicherung zu bezahlen, aber fürs Leben brauche ich praktisch gar kein Geld, alles ist ja schon abbezahlt, ist von großem Vorteil. Und natürlich das Thema der Privatsphäre, das ist ein entscheidender Punkt. Manchen Leuten ist die Privatsphäre äußerst wichtig. Das heißt, und in eine Privatsphäre, eine richtige, haben Sie natürlich nicht, wenn Sie Mieter sind. Da können Sie eben nicht einfach ein Loch in den Boden graben oder den Garten umgestalten nach Lust und Laune und einzementieren oder was auch immer. Und Sie dürfen nicht vergessen, die Privatsphäre ist ein großer Luxus, der erst in den letzten 200 Jahren überhaupt entstanden ist. In England, in der viktorianischen Zeit, hatten nur sehr wenig Menschen eine wirkliche Privatsphäre. Viele der Hausangestellten hatten nicht mal ein eigenes Zimmer. Die haben im Flur geschlafen, an wechselnden Stellen, also nicht mal immer an der gleichen. Und die einzige Privatsphäre, die existierte, war in der Regel eine Schachtel, eine Box. Bei den meisten gar nicht so groß, bei anderen eine große Truhe. Und nur, wo man einen Schlüssel zu hatte und man der Einzige war, der den Schlüssel hatte. Das, der Schlüssel war die Garantie für die Privatsphäre. Also es ist insofern eine lebensphilosophische Frage. Vor einem möchte ich aber warnen, ich würde zum Beispiel die junge Generation nicht gleich mit Eigentum belasten. Viele Eltern meinen, sie tun ihnen ja was Gutes, wenn sie denen sofort noch während des Studiums eine Wohnung schenken, in der sie dann auch wohnen. Das kann junge Leute natürlich sehr festnageln, dass sie sagen, oh Gott, jetzt habe ich doch diese schöne Wohnung, da wohne ich hier. Und dann, ja, wieso soll ich jetzt den Job wechseln oder nochmal woanders hingehen? Da habe ich nicht so eine schöne Wohnung. Also wenn das nur mal so peripher ist, dass man sagt, die Tochter wohnt da jetzt mal 3 Jahre, aber dann wird die schön vermietet und vielleicht wohnt sie in 20 Jahren wieder da, dann ist das gut. Aber nicht so als wohlgemeintes, aber am Ende Blei am Fuß. Das ist schlecht, Eigentum. Und das Gleiche gilt natürlich für Sie. Wenn Sie das Gefühl haben, Sie sind ein sehr mobiler Geist, müssen häufig umziehen, wollen vielleicht am anderen Ende der Welt sich zur Ruhe setzen oder ihren zweiten Berufsabschnitt angehen, dann würde ich mir natürlich auch überlegen, ob ich ein kompliziertes Eigenheim mit großer Gartenpflege und Schneeschippen und allem im Odenwald mir zulegen würde, wenn ich an sich darauf spekuliere, in Santa Ana in Kalifornien mich niederzulassen in 10 Jahren. Also das müssen Sie alles abklären. Zum Thema der inflationierten Preise oder Blase am Immobilienmarkt, da habe ich eine einfache Regel. Die Preise kommen ja in der Regel, also zumindest in Deutschland, Österreich, Schweiz, kommen ja von Ausnahmen abgesehen ja nicht einfach von irgendeiner Spekulation. Das haben wir in anderen Metropolen, großen ja hin und wieder, natürlich in London, in Manhattan, in Tokio, Shanghai, aber nicht in so der normalen Bevölkerungsregion. Die Preise orientieren sich natürlich, auch wenn sie inflationiert ausschauen, woran? Ja, ist doch ganz einfach, an den Kosten. Was kostet eine Handwerkerstunde? Was kostet ein Sack Zement? Ja, was kostet der Stahl für den Gartenzaun? Was kostet das Elektrokabel für das Garagenrolltor? Das heißt, im Prinzip können gewisse Immobilien, Projekte nicht mehr unter einen gewissen Preis gehen, weil sie schlichtweg nicht zu erbauen sind. Aufgrund der Lohn- und Materialkosten. Und wenn es dann dennoch drunter ist, dann haben sie ein Geschäft gemacht, sofern der langfristige Ausblick für die Immobilie an diesem Standort ein guter ist. Das heißt, die Komponenten bestehen aus Preis für den Boden. Das ist orientiert an der Lage und den anderen Lagen in der Region, ob an dem Ort Zuzug ist an Menschen oder Wegzug, ob höhere Löhne an dem Ort gezahlt werden auf Dauer durch bessere Arbeitgeber, hochwertige Jobs oder eher nicht, ob die Firmen abwandern und Behörden. Und die andere Komponente, wie gesagt, Material- und Lohnkosten. Und insofern können Sie sich an sich relativ simpel ausrechnen, wenn Sie das mal alles durchkalkulieren und vielleicht mit einem Profi mal, da kommen Sie zu einem Mindestpreis, was in Ihrer Region an sich ein neu gebautes Eigenheim oder ein Apartment kosten muss. Und alles, was da drüber ist, ist Blase und was da drunter ist, ist ein Geschäft. Also das ist jetzt sehr simplistisch, aber da haben Sie schon mal einen Angang, dass Sie nicht einfach da rumschwimmen und sagen, ja, vor 2 Jahren war alles 250.000, jetzt ist 290.000, 300.000. Sie müssen der Sache auf den Grund gehen. Vielleicht waren ja auch die Preise vorher viel, viel zu billig. Und der andere Punkt ist natürlich die Bauqualität. Ich kann Ihnen mit Sicherheit ein Haus hinsetzen für 300.000. Ich kann Ihnen das gleiche Haus für 500.000 hinsetzen. Vielleicht ist das für 500.000 übertrieben teuer in der Ausstattung, aber vielleicht ist für 300.000 die langfristige Qualität Murks. Das ist auch ein Aspekt. Gut, Also, vielleicht konnte ich Ihnen damit ein paar Gedankenanregungen rüberbringen. So, das war Thema Immobilie, da habe ich ein bisschen ausgeholt. Wir gehen von Immobilie zum Thema Rohstoffe. Da wurde ich gefragt, ob aufgrund von Weltkonjunkturprogrammen demnächst, wenn die dann alle kommen, es nicht zu einer gigantischen Rohstoffhosse kommt. Rohstoffe sind hier in diesem Fall gemeint Kupfer, also Nicht-Edelmetalle, Kupfer, Zink und so weiter. Und ich glaube nicht so sehr die nachwachsenden Rohstoffe, was wären Sojabohnen und Korn und Kartoffeln, das ist ja was anderes. Also bleiben wir bei den Metallen, den Nicht-Edelmetallen nennt man das, Industriemetalle, Mangan, seltene Erden, Kobalt und so weiter und so fort. Und da ist es ganz erstaunlich. Es ist ja so, dass wenn man alle Kinogesellschaften der Welt zumachen würde, dann wäre das sehr verdrießlich für unsere Kultur, und alle Theater zumachen würde für immer, wäre auch sehr verdrießlich. Aber die Welt würde nicht zusammenbrechen. Würden wir alle Rohstoffminen der Welt, die wir derzeit in Produktion haben, in Betrieb haben, zumachen, würde unser modernes Leben komplett kollabieren. Man könnte nichts mehr Gescheites herstellen. Ja, wir würden zu einer agrarwirtschaftlich basierten Manufakturnation zurückmarschieren. Weil ohne die Rohstoffe existiert nichts. Denn auch Plastik und Chemie, ja, kommt im Wesentlichen die Urstoffe aus dem Erdreich, aus Erdöl und aus Salz. Das ist die Urbasis aller Chemie und Kunststoffe. Das wird oft nicht bedacht. Also im weitesten Sinne, selbst so eine Brille geht auch ohne Rohstoffe nicht, und alleine schon die Produktion vor allem dieser Teile geht nicht, weil die sind aus Metallen, die Maschinen und so weiter. Von daher müssten an sich seit, sagen wir, Ende des Zweiten Weltkrieges die besten Investments überhaupt die Rohstoffminen sein. Und da kann man nur eins sagen, waren es das die besten Investments? Nein, weit gefehlt, sondern wir haben es hier mit einer ganz volatilen Branche zu tun. Wir haben Jahre des Booms, wo alles hochgeht, und Jahre allerschlimmster Rückgänge, wo wir mit Zusammenbruch von Geschäft zu tun haben. 2008 ganz entsetzliche Zusammenbrüche, zum Teil Kursverluste von 90%, Minenschließungen und so weiter. Und das hängt eben damit zusammen, dass das eben eine sehr komplizierte Branche ist. Und ich glaube eben nicht, dass einfach dieser Gedankenschluss, Konjunkturprogramm, es braucht mehr Infrastruktur, also auch die Rohstoffpreise steigen, das wird so nicht passieren. Das glaube ich nicht. Es wird volatil bleiben, und das hängt schon damit zusammen, dass kaufmännisch sehr viele der Rohstoffkonzerne nicht gut und nicht sehr clever geführt werden. Das heißt, wir haben es hier mit Technikern, mit Geologen zu tun, die unterlegen sind den Käufern auf der Gegenseite des Tisches. Wer kauft die Rohstoffe ab? Am Ende des Tages die Großindustrie. Das sind die Firmen, die die Markenartikel herstellen. Das sind diejenigen, die Produkte herstellen. Die sind in der Regel kaufmännisch getrieben. Und der Powerplay zwischen den paar im Vergleich Rohstoffminen, wo die Expertise darin besteht, in schwierigen Gegenden der Welt, in den Anden, im Kongo, ja, in Asien, an schwierigen Stellen, weit abgelegen, diese Minen überhaupt in Gang zu setzen, die Rohstoffvorkommen zu finden, die vernünftig abzubauen und das Ganze noch ethisch korrekt, das ist ein sehr, sehr schwieriges Geschäft, und das absorbiert letzten Endes diese Rohstofffirmen. Und sie sind im Powerplay der Preisgebung, sind sie den cleveren Großkonzernen der Welt, Apple zum Beispiel, ist einer der größten Aufkäufer von Rohstoffmaterialien, Kobalt und so weiter, den Batterieherstellern unterlegen und haben einfach nicht die Lobby für die hohen Preise zu sorgen. Das Gleiche gilt ja auch zum Beispiel beim Silber. Der Silberpreis ist aus meiner Perspektive, wenn man die reinen Produktionskosten betrachtet, viel zu niedrig. Die Silberlobby ist einfach traditionell viel zu schwach gegenüber den Medizintechnikunternehmen, die zum Beispiel Silber benötigen. Also Fazit, wenn man nicht gerade ein ausgesprochener Rohstofffanatiker ist, wäre ich sehr vorsichtig bei Investments in Minengesellschaften. Und das andere, was Sie bedenken müssen, ist Folgendes. Anders als ein Industrieunternehmen mit guten Maschinen, die können unendlich viele Produkte herstellen, je nach Kapazität der Maschinen. Und die können Maschinen dazu kaufen, eine neue Halle bauen mit vielen Maschinen und können entsprechend, wenn die Nachfrage da ist, diese Produkte herstellen, permanent. Die Minengesellschaften sind der Natur ausgeliefert. Und in der Regel sind die Vorkommen an Erzen bei den Metallen sind begrenzt. Irgendwann ist das Erz im Erdreich nicht mehr da. Irgendwann ist es zu tief und kann nicht mehr abgeschöpft werden. Das heißt, die Rohstoffunternehmen mit jeder Tonne Kupfer, was verkauft wird, ist eine Tonne aus dem Bestand weg und muss im Prinzip woanders neu gefunden werden und neu erschlossen werden. Also eine sehr schwierige Branche. Aber das ist rein meine persönliche Meinung und es kann sein, dass Sie das durchaus anders beurteilen. Ja, dann kommen wir zu dem Thema der Börse als solchem. Da war die Frage, wenn man als Kleinsparer, als Kleinaktionär Tiefkurse an der Börse verpasst hat, was soll man da jetzt tun? Ist der Zug dann abgefahren oder sonst was? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Da kann ich Ihnen klar darauf antworten. Es bringt nichts zu versuchen, ein Meister im Timing zu sein, was man Timing nennt. Das heißt, dass Sie in Ihrer Weisheit zu Hause, wo immer Sie jetzt in Kloppenburg oder in Altmühltal sitzen, dass Sie darüber entscheiden können, jetzt ist ein Tiefstkurs und jetzt ist ein Höchstkurs, jetzt muss man verkaufen für alle Zeit oder ab jetzt kann man gar nicht mehr kaufen, ja, und so weiter und so fort. Das ist alles Unfug. Entscheidend ist, ob Sie überzeugt davon sind, dass die Wirtschaft bzw. die Firma, in der Sie investieren wollen an der Börse, dass die eine gute Firma ist, die eine gute Zukunft hat. Und mein Rat für Junganleger und für Sparer, die erst ein Vermögen aufbauen wollen, ist folgendes Durchschnittspreisprinzip. Das Durchschnittspreisprinzip. Das heißt, kaufen Sie nicht alles auf einmal, sondern kaufen Sie am besten permanent, wenn Sie eine Aktienposition haben wollen, an die glauben. Dann zahlen Sie in einem Monat mehr, im nächsten Monat zahlen Sie wieder noch einen höheren Kurs, investieren Sie immer den gleichen Betrag, den Sie erübrigen können. Das heißt, Sie kriegen für, sagen wir, 500 Euro pro Monat, kriegen Sie bei steigenden Kursen immer weniger Aktien. Fällt aber der Aktienkurs, kriegen Sie immer mehr Aktien für den gleichen Betrag. Und in der Regel, ich nehme mir, wenn ich eine Aktienposition aufbauen möchte, nehme ich mir bis zu 3 Jahren Zeit. Dann sage ich mir, mein Ziel ist, dass ich in 3 Jahren, wenn alles gut läuft, ich gesund bleibe und ich sparen kann, dann hätte ich gerne so und so viel Euro in der und der Aktie. Und dann baue ich das in aller Geduld auf über die Jahre, indem ich immer wieder kaufe. Und dann schaue ich gar nicht so sehr auf den Kurs. Über welche Kursentwicklung freue ich mich am meisten? Wenn die Aktie moderat steigt, dann freue ich mich, dann ärgere ich mich nicht. Oh, hätte ich am Anfang doch gleich alles gekauft, das ist Unfug. Aber der leicht steigende Kurs bedeutet, dass scheinbar vielleicht alles ganz in Ordnung ist. Irritiert wäre ich und stoppen würde ich mein Programm, wenn die Kurse auf einmal massiv fallen, dann muss man in der Tat dem Dauerprogramm sozusagen einen Stopp machen und sich mal genau erkundigen, was ist denn da passiert? Warum ist da so ein Absturz? Also das heißt, die Börse verhält sich ganz normal und diese spezielle Aktie macht plötzlich Zicken. Das kann häufig ein Warnsignal sein, dass irgendetwas im Busch ist. Und da gilt die alte kaufmännische Regel und die lautet wie? Wenn man nicht genau weiß, 50-50, es kann sein, dass das alles nur Rauch ist, aber kein Feuer, aber es könnte ein Feuer sein. Was macht der kluge Anleger? Dann macht er eben nichts. Dann investiert man nicht. Weil 50-50 ist kein gutes Geschäft. So genauso viel Risiko wie Ertragmöglichkeit, sehr schlechtes Geschäft. Dann müssen Sie also innehalten. Also Sie müssen nicht blind dann über die 3 Jahre das machen. Oder wenn Sie ganz jung sind, können Sie noch viel länger, sagen ich die nächsten 5 Jahre. Aber Sie müssen immer wieder hinschauen, ist da nach wie vor ordentliches Management und produziert die Firma in ihrer Branche vernünftige Sachen. So, das zu diesem Punkt. Also bloß nicht den Kopf hängen lassen, nur weil man neulich mal etwas hätte billiger kriegen können. Das ist ja totaler Unfug. Ja, zu diesem Thema noch ein Aspekt, der sicher in der Frage auch angesprochen war, wenn man den Zielpunkt verpasst hat. Es kommt natürlich auch darauf an, über wie viel Anlagevolumen man verfügt. Wenn es also ein sehr überschaubarer Betrag ist, den man punktuell zu diesem Tiefskurs investieren wollte, dann ist es natürlich unter Umständen sehr schwierig, diesen Betrag über eine lange Zeit zu strecken, weil dann ist der Betrag pro Einzelkauf ist einfach zu klein und da müssen Sie sehr darauf achten, wie bei Ihrem Broker, wie da die Gebührenlage ist. Es gibt ja mittlerweile Broker, das hat ja in Amerika bei Charles Schwab angefangen, die nehmen gar keine Gebühren mehr, dann ist das egal. Aber wenn Sie bei einem Broker sind, der noch auch Gebühren berechnet pro Kauf, was ja absolut legitim ist, dann müssen Sie sich erkundigen, wie hoch die Mindestgebühr ist. Das ist ganz wichtig, weil viele Broker haben eine Gebühr in Prozent, aber sagen, Minimum ist so und so viel und danach, was weiß ich, 0,xy%. Also nicht, dass Sie da in eine Gebührenfalle reinlaufen. Und die Beurteilung sozusagen, ob der Zug abgefahren ist, wenn Sie sagen wollten, mit diesem einen kleinen Betrag zu dem Preis hätte ich kaufen wollen und höher nicht, das hängt natürlich von der Beurteilung der Firma ab. Wenn Ihre Grundüberlegung stimmt, dass das nicht eine Kurzfristspekulation war, sondern dass Sie sagen, ich glaube langfristig an eine gute Zukunft der Firma, dann wird sich dieser Kurs ja über die nächsten 5 bis 10 Jahre deutlich erhöhen, vielleicht sogar verdoppeln, verdreifachen, vervierfachen. Dann ist es nicht schlimm, wenn man den Tiefskurs verpasst hat. Wenn Sie aber rein kurzfristig gedacht haben, naja, jetzt wo die auf 30 sind, vielleicht könnten die mal auf 40 gehen, dann ist der Zug abgefahren, dann würde ich das Geschäft nicht machen. Was haben wir als nächste Frage? Ja, Börsentechnik ist das ein bisschen. Das schreibt Herr Buchholz mir. Haben Sie eine Erklärung dafür, dass trotz verschiedener Börsenplätze und Plattformen der Kurs eines Unternehmens bei allen nahezu zum gleichen Wert gehandelt wird? Also verschiedene Börsenplätze, wieso sind da immer gleiche Preise nahezu? Nun, das kann man ja nur hoffen, dass das so ist, denn die Aktie ist ja ein und die gleiche. Das ist ja ein Anteil an der Firma und es ist an sich ja völlig wurscht, wo das gehandelt wird. Und technisch wird das so gemacht, das gilt ja vor allem auch bei Auslandsaktien. Die Heimatbörse ist zum Beispiel New York oder Paris oder London. Und Sie können dann auf Euro-Basis das gleiche Papier ja auch in Deutschland oder in Österreich kaufen. So, und das geht durch die sogenannte Arbitrage. Das heißt, den Kurs, das ist wie beim Rudern, einer macht den Takt. Einer gibt den Takt vor. Das ist immer die Heimatbörse oder die größte Börse. Dort wird der eigentliche Kurs gemacht. Und die anderen Börsen drumherum oder im Ausland, die Nebenbörsenplätze nennt man das, das sind praktisch die Satelliten. Und da gibt es Broker und Makler oder auch Computersysteme, die reagieren sofort, wenn irgendwo auf dem Nebenplatz etwas zu teuer, zu billig wird, dann kaufen die oder verkaufen die innerhalb von Sekunden, sodass das angepasst wird. Früher konnte man allerdings dort durchaus als Trader Geschäfte machen, weil nicht immer passierte das gleich. Zu Zeiten meiner Banklehre gab es Leute, die hingen den ganzen Tag am Telefon und am anderen Telefon war der andere Börsenplatz. Ja, und dann haben die gesagt, hier wird für 36 gehandelt. Der hat gesagt, hier für 35,50. Dann hat er für 35,50 gekauft und sein Kompagnon am Telefon, zack, hat für 36 verkauft. Arbitragegeschäfte nannte man das. Das gibt es in dieser einfachen Methodik nicht mehr. Mein Ratschlag generell, kaufen Sie die Aktie, auch wenn es teurer ist, wenn es irgend geht, an der Heimatbörse. Da ist in der Regel die höchste Liquidität, nennt man das. Das heißt, da wird auch das meiste Volumen gehandelt. Das heißt, Sie kriegen da meistens einen sehr fairen Kurs im Kaufen und Verkaufen. So, dann die nächste Frage zur Börsentechnik bei Aktien. Auch wieder von Herrn Buchholz. In einem Ihrer Videos haben Sie versucht zu erklären, wie sicher Aktien sind in Bezug auf einen Bankenausfall. So wie ich das bisher verstanden habe, sind die Aktien und Wertpapiere sowieso nicht bei der Bank hinterlegt, sondern eher zum Beispiel bei Clearstream Banking und gehören von daher nicht zur Bankbilanz und sind von daher von einer Bankenpleite nicht bedroht. Ja, es ist da in der Tat ein Unterschied, ob Sie Guthaben bei einer Bank haben, also Sparbücher, Girokonten, Festgelder und auch gewisse Bankprodukte, die liegen in der Bankbilanz und sollte der Bank etwas passieren, also wenn sollte sie in eine Schieflage geraten, dann haften diese Mittel in der Bankbilanz für die Verbindlichkeiten der Bank und sind von daher betroffen, obwohl die an sich ja Ihnen gehören, diese Beträge. Bei den Aktien ist es so, die werden treuhänderisch gehalten. Die Aktien an sich liegen praktisch im Aktienbuch des Unternehmens. Sie müssen sich das so vorstellen, vereinfacht ausgedrückt, aus einer Zeit, wo die Aktien herkommen. Da wurden die Aktienurkunden physisch gedruckt, nummeriert und im Aktienbuch der Gesellschaft selber eingetragen. Und wo die Börse war und wo das gehandelt wurde, war an sich völlig Schnurz, weil hinten auf der Aktienurkunde wurde ihr Name sogar eingetragen. Und bis in die Ende der 70er und Anfang der 80er Jahre konnte man in vielen westeuropäischen Ländern auch noch als Aktionär bei der Bank sich diese Urkunden ausliefern lassen, konnte die nach Hause nehmen oder aber in einer sogenannten Streifbandverwahrung. Dann kam also wie beim Geschenk praktisch ein Band drumherum und auf dem Band stand 10 Nestle-Aktien, Herr Franz Mayer. Das heißt, da wurde ein Päckchen praktisch gemacht und Sie konnten dieses Päckchen dieser physischen Aktien im Tresor bei der Bank verwahren lassen. Das geht heute, soweit ich weiß, nicht mehr in unseren Gefilden. Es ist alles elektronisch, aber die Aktienhinterlegung, die Aktienerfassung passiert bei den Unternehmen selber. Die wissen, jawohl, wir haben 1 Million Aktien ausgegeben und die sind nummeriert von da bis da und haben sozusagen eine elektronische Nummer. Und je nach Land werden die dann verwahrt in einer eigenen Gesellschaft, die das dienstleistungsmäßig macht. Und die heißt zum Beispiel Clearstream Banking oder in Singapur ist es die CDP und so weiter. Das sind in der Regel Non-Profit-Gesellschaften, also reine Dienstleister für die Banken drumherum. Und aus heutiger Sicht hat das sozusagen, was eine Bankenanfälligkeit angeht, mit den höchsten Sicherheitsgrad. So, das war zu dieser Frage. Und jetzt haben wir noch eine Frage. Ja, wie eröffne ich denn als Ausländer ein Depot? Also zum Beispiel in Singapur wird gefragt. Ja, da kann ich Ihnen nur raten, wenn Sie im Ausland ein Depot eröffnen wollen. Es ist zwar äußerst mühsam, aber letzten Endes würde ich Ihnen sehr dazu raten, machen Sie es nur, wenn Sie auch physisch selber da hinfahren. Also ich würde nicht in einem Land ein Aktiendepot, also eine Kontoverbindung eröffnen, wenn ich nicht selber da gewesen wäre. Denn Sie müssen auch schauen, wie der Laden überhaupt aussieht, wie man da hinkommt und so weiter und so fort. Denn es geht ja da um Ihr Geld und Ihr Kapital. Und ich werde nie vergessen, ein sehr guter Hamburger Investor, mit dem ich einmal im Fonds zu tun hatte, der erzählte aus seiner aktiven Zeit, ja, wenn man einen neuen Geschäftspartner getroffen hat oder einen Geschäftskontakt und man hat Dinge besprochen, Projekte, und dann wurde vorgeschlagen, ja, vielleicht könnten Sie doch bei uns investieren, und wunderbar, dann hat er gesagt, ja gut, dann besprechen wir mal. Aber als zweites, nach diesem ersten Anlauf von diesem Vorschlag, kam dann immer, und dann sind wir erstmal zu dem hingefahren, um zu gucken, ob da überhaupt eine Firma existiert. Und Sie glauben es oder nicht, ich habe verschiedene Geschäftsleute gesprochen im internationalen Geschäft, die solche Erlebnisse hatten. Die hatten auf großen Industriemessen tollste Kontakte. Da kamen also Leute aus Kolumbien und haben also gesagt, ja, wir würden exklusiv ihr Produkt importieren und wir haben tolle Distribution und sonst was. Und die klugen Geschäftsleute haben gesagt, gut, jawohl, dann gucke ich mal in meinem Kalender, wann ich mal nach Kolumbien kommen kann. Dann sind die da hingefahren und dann wurden die da immer im Hotel, in der Lobby, so praktisch bei Gesprächen hingehalten. Und dann hat mein Kollege gesagt, ja, aber jetzt wollen wir doch mal zu Ihrer Firma fahren. Ja, nein, jetzt besuchen wir erst den Lieferanten hier und da und so weiter. Bis schließlich nach 5 Tagen sich herausstellte, dieser gute Geschäftsmann hatte was? Nämlich gar nichts. Der wollte nur an diese Lizenz, an diese Importlizenz kommen, aber hatte weder Kapital noch Firma. Also, Eröffnung eines Depots, egal wo, wie auf der Welt, nicht ohne physisches Auftauchen und guten Tag sagen. Und da werden Sie natürlich auch alles erfahren. Ob es überhaupt rechtlich möglich ist, können Sie natürlich vorher über Internet recherchieren. Nicht, dass Sie die Reise umsonst machen. Ja, ich glaube, wir sind jetzt kommen bei der letzten Frage an. Da schreibt Herr Buchholdt, welchen Mehrwert ziehe ich aus Ihrem aktuellen Buch, dieses Buch ist bares Geld wert, wenn ich das erste Buch schon gelesen habe? Ja, das erste Buch des klugen Investors Handbuch, da geht's rein um ein Verständnis, wie funktioniert die Börse, wie läuft es hinter den Kulissen bei den Aktien ab, wie geht's im Verwaltungsrat, im Aufsichtsrat zu, wie beurteile ich einen Vorstand und so weiter. Also das ist ein Buch, was gut ist für Leute, die sich mit der ganzen Finanzmaterie beschäftigen wollen. Das zweite Buch nach 4,5 Jahren, was ich geschrieben habe und was sehr erfolgreich ankommt, dieses Buch ist bares Geld wert. Das hat mit dem reinen Finanzen nichts zu tun, sondern mit dem Thema, wie mache ich mehr aus meinem Potenzial, wie komme ich im Leben besser voran, wie werde ich ängstelos, wie kann ich mich besser verkaufen, etc. etc. Das ist also sozusagen ein Buch für Erfolg, denn aus dem Erfolg speist sich nachher ja auch Ihr Kapital. Wenn Sie also besonders tüchtig und erfolgreich sind im Beruf, sind Sie ja auch besonders motiviert, Geld anzulegen, und umgekehrt, wenn Sie wissen, wie man mit Geld umgeht, haben Sie auch eine Motivation, überhaupt mehr verdienen zu wollen. Ja, das waren ein paar Fragen der Beantwortung. Ich bedanke mich nochmal für Ihr reges Interesse und ich wiederhole nochmal, bitte weiter Fragen stellen. Wir sammeln die, bitte die Fragen liken und bei Gegebenheit kommt dann die nächste Frage-Antwort-Runde bald. Vielen Dank und Ihnen alles Gute bis nächsten Freitag.